Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Ein Minimalist fragt. Ich bin nicht der Marco und ich habe zu Gast heute den Marco. Hallo Marco.
Hallo Daniel.
Ja, der eine oder andere wird erkannt haben, ich bin der Daniel von der Entdeckung der Schlichtheit. Und ja, wir haben einfach mal endlich die Zeit gefunden, um zusammen was aufzunehmen. Corona-Krise sei Dank vielleicht, aber ja, da haben wir uns entschieden, dass wir für jeden eigenen Kanal was aufnehmen. Ich werde heute mal den Marco zu seinen Befindlichkeiten fragen, dass er so ein bisschen im Rahmen bleibt, wie das die letzten Tage auch hier der Fall gewesen ist, dass er ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und auf meinem Kanal werden wir dann auch noch zeitgleich was posten. Das wäre immer schlichtheit.com beziehungsweise einfach gut leben. Der Podcast überall zu finden, wo es nicht Spotify-Podcasts gibt. Und ja, Marco, wie war dein letzter Tag? Du machst ja jetzt jeden Tag so einen kleinen Podcast und erzählst aus deinem Leben.
Ja, genau. Ich bin ein bisschen umgestiegen von einmal in der Woche oder zweimal oder einmal alle zwei Wochen auf das tägliche. Haben wir gerade im Vorgespräch schon mal kurz angerissen. Es ist für mich einfach praktikabler, so mal jeden Tag ein bisschen was zu machen. Ansonsten habe ich halt immer Notizen gemacht und jetzt ist es einfach leicht, am Tag so ein bisschen sich zwei, drei Gedanken zu nehmen und dann einfach abends das rauszuhauen. Und ja, wie das immer so ist, ne, das Feedback ist auch entsprechend gut. Und wenn das Feedback gut ist, dann macht man das ja auch erstmal weiter. Genau, deswegen, ja, sind wir heute ich muss das mal dazu sagen, heute ist der 11. April 2020. Das ist ja zur Zeit von Corona immer ganz wichtig, das Datum dazu zu sagen. Am besten noch die Uhrzeit, weil schon irgendwie am Anfang der Krise war das ja wirklich so, dass die Zahl der Infizierten alle zwei, drei Stunden höher ging. Ich war am Anfang auch ziemlich angesuchtet, muss ich sagen, von der Informationsflut, also das, was man eigentlich nicht machen soll, sich irgendwie alle 10 Minuten in den Infostrahl reinhängen und das absaugen. Genau das habe ich irgendwie dann doch mal die erste Woche gemacht, kann man auch sehr gut nachhören bei mir in den Folgen. Und ja, mein Handy hat mir, da sind wir gleich beim Thema Technik, mein Handy hat mir direkt nach der ersten Woche den Wochenbericht geschickt und gesagt, dass ich irgendwie viel zu viel am Smartphone war. Das ist irgendwie um 60% nach oben gegangen in der ersten Krisenwoche. Irgendwie 3 Stunden auf den Bildschirm geguckt jeden Tag. Und das war jetzt nicht 2 Stunden irgendwelche Nico Berch-Bücher lesen auf dem Smartphone, sondern das war wirklich reines Infos ziehen. Und je mehr man sich darüber informiert, umso beunruhigter ist man auch. Dass also all diese Thesen stimmen einfach. Ich meine, diesmal hat es auch wirklich einen Hintergrund und einen guten Grund. Aber ich mache es jetzt in den letzten Tagen ein bisschen weniger, muss ich sagen. Nur noch einmal am Tag irgendwie für eine halbe Stunde vielleicht. Reicht ja auch abends, eine gute Quelle zu nehmen. Wäre auch mein Tipp an alle Hörer. Holt euch irgendwie eine gute Quelle. Jeder von uns muss oder zahlt gerne den Rundfunkbeitrag, heißt es ja jetzt. Und das heißt, ihr habt Zugriff auf zum Beispiel ZDF-Infos. Und da arbeiten gute Journalisten und die haben eine schöne App, die ist immer aktuell mit Beiträgen. Man kann irgendwie das Heute-Journal oder so kostenlos angucken. Und ja, gute Quelle, gute Infos und dann ist auch irgendwann gut. Dann,
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob du da noch so dran bist. Bei mir ist es auch ein bisschen weniger geworden im Vergleich zu vor 1, 2, 3 Wochen. Aber was ich eben halt festgestellt habe, wie du gerade sagst, öffentlich-rechtlich finde ich immer noch die beste Information, weil wenn da schon irgendwie Bild, Sondersendung, Corona steht, dann weiß ich ja, was ich davon zu erwarten habe, wie das auf manchen Kanälen wohl so ist. Und Rundfunkgebühren bezahlen wir alle und bei mir beschränkt sich das so, dass ich die Aktuelle Stunde schaue. Das ist hier im Nordrhein-Westfalen auf dem WDR ein Regionalprogramm sozusagen. Und da werden dann regionale Nachrichten gezeigt, das nehme ich auf. Da komme ich in meinem Podcast vielleicht nochmal zu, auf meinem Kanal dann, warum ich weiß, ob ich was aufnehme. Ja, und dann schaue ich mir vielleicht noch die Tagesthemen an, also beziehungsweise nicht die Tagesthemen, sondern die Tagesschau. Die kommt dann mehr oder weniger fast danach und dann war es das eigentlich mehr oder weniger auch. Das reicht mir auch. Und ich bin komplett so von Nachrichten oder sowas, hatte ich noch nie, aber will ich auch nicht haben auf dem Handy. Also ich will nicht das Ding in der Hand haben. Deswegen bin ich so ein bisschen verwundert, dass du da so dein Handy so viel in der Hand hast. Ich nutze mein Handy so gut wie gar nicht. Da komme ich vielleicht auch nochmal in meinem Podcast dann zu, warum und weshalb und was ich da so für Gegenstrategien habe. Aber mir gefällt es ganz gut, dass ich nicht irgendwie mein Handy ständig in der Hand habe und das eben halt gebrauche. Und das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, gerade so bei News oder sowas. Da gibt es ja jetzt immer mehr Bücher auch, die zu dem Thema sind und sich damit beschäftigen. Von dem, ich glaube, Rolf Dobelli heißt er, kam jetzt auch vor kurzem erst oder vor einem Jahr oder sowas erst ein Buch über News raus. Und ja, immer mehr Bücher, die ja sich mit dieser Newsflut beschäftigen. Und das finde ich eben halt sehr, sehr kritisch. Und ich bin froh, dass ich da nie reingefallen bin. Ich habe bis auch vor der Krise eigentlich gar keine Nachrichten konsumiert. Aber jetzt eben halt, habe ich mir gesagt, okay, einmal am Tag sollte man sich vielleicht mal informieren. Und auch diese Zahlen, die da ständig genannt werden. Ich schaue, wenn ich Zahlen nachgucken will, wie sich das jetzt gerade hier gestaltet, hier Stichwort Flatten the Curve, ne, dann schaue ich einmal auf einer Seite, die nennt sich Worldometer nach. Und da kann ich nämlich sehen, nicht wie viel die absolute Zahl ist, sondern wie viel vom letzten Tag auf heute neu erkrankt oder sowas dazugekommen sind. Und das ist eine wichtigere Information, als den aktuellen Stand zu sehen, zumal die auch da angeben, wie viele Leute wieder genesen sind. Also das sind ja Sachen, die komplett verschwiegen werden. Und ja, es bringt mir nichts, wenn ich eine absolute Zahl habe, weil ich weiß eh nicht mehr, wie die Zahl gestern oder vorgestern war. Und da kann ich nicht nachvollziehen, ob das jetzt mehr oder weniger geworden ist. Zumal die Graphen, die dann da gezeigt werden, sowieso immer kleiner werden, weil die irgendwie einen riesenlangen Zeitraum anzeigen. Das heißt, ich kann da noch nicht mal mehr sehen, ob die jetzt irgendwie abflacht oder nicht. Und deswegen, ja, mag ich diese Seite ganz gern. Da kann man eben schnell nachschauen, auch für länderspezifisch und sowas. Das ist ganz gut.
Was bei diesen absoluten Zahlen, ich merke das auch, ne? Wenn dann irgendwie irgendwo steht, ja, gestern waren es irgendwie 500 Tote und danach sind es 1000 Tote und 1500 und 2000. Irgendwann verliert so eine Zahl auch einfach die Bedeutung. Psychologisch ganz interessant, das weiß man aber eigentlich auch, dass die Nachricht einen dann doch mal eher trifft, wenn man die Person irgendwie auch nur indirekt kennt, sag ich mal. Ne? Wir hatten uns hier mal eine Doku angeguckt zu Rammstein und wie die angefangen haben in Amerika und ganz kleine Band waren und da ganz wilde Geschichten erlebt haben. Und dann kam halt irgendwie die Meldung während dieser Krise, dass wohl der Sänger, der Bandleader an Corona erkrankt und auf Intensivstation liegt. So, und dann merkst du schon so, da hast du manchmal die Zahl 2500 Tote, aber da ist plötzlich einer, der ist erkrankt, den du irgendwie den Eindruck hast, da ja, den kenne ich so. Da weiß ich, wer das ist. Ist natürlich auch eine Illusion, aber das haut nochmal ganz anders rein. Das irgendwie hatte ich schon in der unser Erdkundelehrer hat uns das immer irgendwann beigebracht in der 6. oder 7. Klasse. Der meinte, das war eigentlich sehr, sehr klug. Der meinte, wenn irgendwo in Afrika ein paar Kinder sterben, so, dann nehmen wir das so mit, wenn wir das hören oder lesen. Damals gab es ja noch keine anderen Medien, so YouTube oder so. Aber wenn hier vorne vor der Tür, hat er immer gesagt, gleich eine Katze überfahren wird und wir laufen alle raus und sehen die, das wird euch mehr wehtun als die Nachricht, wie viele Kinder in Afrika gestorben sind. Ja. Und das ist schon ein krasses Phänomen. Das muss man sich halt immer wieder verdeutlichen. Und das hilft auch, finde ich, wenn ich mir klar mache, dass da jetzt 2000 Menschen verstorben sind, sich mal kurz die Zeit zu nehmen und sich klarzumachen, was das heißt. Das sind irgendwie 2000 Menschen, die alle Angehörige haben, die irgendwie alle vielleicht Enkelkinder haben, die Partner hatten, die ja einfach echte, reale Menschen. Und holt einen dann auch wieder auf die Bedeutung einfach zurück. Ne? Weil es wird auch zur Zeit einfach immer viel so rumverglichen, ne? Was ich irgendwie ganz komisch finde. Ja, es gab ja auch mal diesen einen Grippe, dieses eine schlimme Grippejahr, da sind ja auch so und so viele Menschen gestorben und das soll das dann irgendwie alles plötzlich relativieren, aber Fakt ist einfach, wenn Menschen sterben, dann ist das eigentlich immer schlimm. So. Und ja, da versuche ich mich, aber diese Zahlen, das kann man ja irgendwann auch gar nicht mehr greifen, vor allem wenn es in die Millionen hineingeht, dann ist das ja nicht mehr zu packen so richtig.
Ja, ich finde das ganz interessant mit dem Thema Zahlen, denn ich glaube, dass das auch so beim Klimawandel das große Problem ist, denn natürlich verstehen wir alle, dass das irgendwie schlimm ist oder so, aber wir verstehen nicht zum einen, dass wir eben halt dran schuld sind, weil wenn ich jetzt irgendwie morgen 300 Kilometer mit meinem SUV durch die Gegend fahre, den ich nicht besitze, er ist ja nicht das, am nächsten Tag 0,1 Grad wärmer, sondern das ist eben halt so eine Korrelation, die irgendwie über Jahre hinweg geht und über sehr, sehr viele Menschen. Und das ist verschwindend gering, was der Einzelne da eben halt verbraucht oder zu Lasten trägt, aber dass das in der Summe eben halt problematisch ist. Und dann eben halt, dass ich nicht selber merke, wie mein ja, schädlicher Druck oder Ausdruck sich eben halt auswirkt. Und das ist, glaube ich, das große Problem bei diesem ganzen Klimawandel und Klimadiskussion oder sowas, dass das einfach nicht herstellbar ist und das auch für mich sehr, sehr abstrakt ist. Weil, ja, woher weiß ich denn, wenn ich jetzt einmal irgendwie, keine Ahnung, in Schwarzwald in Urlaub fahre und dann wieder zurück, wie viele Schäden ich jetzt gemacht habe, da kann ich vielleicht noch ausrechnen. Aber ist halt jetzt morgen deswegen ein Grad wärmer oder so? Nee, ist es nicht. Und früher hieß es am Tisch, ja, wenn er nicht auf ist, dann ist morgen schlechtes Wetter. Wenn das beim Klimawandel so wäre, dann würden wir alle, glaube ich, ja, weniger tun.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir nach dieser Krise haben werden oder auch schon vorher hatten, dass der Klimawandel halt einfach nicht für jeden Einzelnen so richtig greifbar gemacht wird. Ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, auch dieser Virus jetzt ist ja für die meisten von uns zurzeit noch nicht greifbar. Also ich kenne in meinem direkten Umfeld jetzt noch niemanden, dessen Angehöriger auch nur erkrankt ist oder auf der Intensivstation liegt, geschweige denn irgendwie daran verstorben ist. Da werden wir vielleicht im Sommer nochmal andere Gespräche führen, wie das dann ankommt. Aber der Klimawandel ist bei mir auch noch nicht angekommen. Natürlich vom Verstand her, ich weiß das. Mhm. Und ich mache auch den psychologischen Trick, der wahrscheinlich auch richtig sein wird und auch sehr der Wahrheit entspricht. Immer wenn ich draußen sitze im Sommer und es knallt mal wieder völlig, wie jetzt irgendwie Anfang April, ich glaube, es war der 2., 3. April oder jetzt vor ein paar Tagen, es war so unglaublich heiß. Und ja, der April hat schon immer getan, was er will, wie man so schön sagt, viel Sonne, viel Regen. Aber das war ein so knallheißer Tag, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist Klimawandel jetzt. So fühlt sich das an und so bleibt das jetzt. Und ich weiß, ich bin als Kind jeden Winter mit meinem Papa Schlittschuh gelaufen auf zugefrorenen Teichen. Das war dann irgendwann vorbei, dann war mal ein Winter, wo es nicht war, dann war mal wieder ein Winter, wo es war und danach wurden die Seen nicht mehr freigegeben, weil das Eis zu dünn war und irgendwann kam dann die Zeit, wo das gar nicht mehr der Fall war. Mhm. Und also mal ganz ehrlich, Klimawandeldiskussion, also sollte es eh nicht geben, weil das wissenschaftlich eindeutig jetzt mal geklärt ist. Aber wer jetzt noch sagt, irgendwie, ja, vielleicht kommt das ja wieder, also ich werde in meinem Leben mit meiner Tochter, meinem Sohn nicht hier im Ruhrgebiet auf zugefrorenen Teichen irgendwie Schlittschuh laufen. Das war die letzten 20 Jahre, glaube ich, nicht der Fall und das wird nicht kommen. Das ist Klimawandel. Da ist es dann irgendwie spürbar, aber man muss sich das wirklich bewusst machen. Und wenn der Virus nicht bis nach Deutschland gekommen wäre, wir hätten uns das nicht so bewusst gemacht, dass es den wirklich gibt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja, und ich denke, da ist das Thema Suffizienz direkt das, worüber wir eigentlich da reden sollten, sowohl jetzt bei Corona als auch beim Thema Klimawandel. Aber ich würde sagen, das vertagen wir einfach mal, weil wir beide nämlich aktuell das neue Buch von dem Nico Pech beziehungsweise dem Herrn Forster lesen, All You Need Is Less, und das mehr oder weniger sich komplett mit Suffizienz beschäftigt. Kurz übersetzt, Suffizienz heißt im Endeffekt einfach nur, ja, weniger wollen und weniger konsumieren und wie man das eben halt hinkriegt und was damit alles zusammenhängt. Und das ist sowohl in buddhistischer Sicht geschrieben von dem Herrn Forster und von dem Herrn Pech eben halt aus wissenschaftlicher Sicht. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Buch und so eine wichtige Zusammenfassung von dem Thema, auch wenn gerade der Pech-Teil schwierig zu lesen ist für Menschen, die jetzt nicht gewohnt sind, wissenschaftliche Texte oder sowas zu lesen. Aber da steckt so viel drin. Ich denke, da sollten wir vielleicht wirklich mal uns zu gegebener Zeit nochmal zusammensetzen und da was zusammen machen und da mal eine große Besprechung zu machen, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, was wir beide darüber denken und ja, wie wir das beide interpretieren.
Ja, auf jeden Fall, da sollten wir uns, wenn wir es wirklich gelesen haben, und das ist auch ein Buch, wo ich jetzt schon weiß, dass ich das ein zweites und ein drittes Mal lesen muss oder mir vielleicht sogar Notizen dann machen muss. Teilweise muss man Sätze auch mal umformulieren für sich selbst, um die zu verstehen. Und da nur, also das ist halt wirklich Geld in einem Buch, was sich extrem gut lohnt, weil es ein tolles Thema ist und weil man da sehr viel Zeit hat. Weil man das auch wirklich zwei- und dreimal lesen sollte, bis man wirklich das verstanden hat. Also der Pech macht das, das war ja in seinem vorigen Buch Befreiung vom Überfluss, glaube ich, genauso, dass das einfach sehr destilliertes Wissen ist und zusammengefasstes Wissen ist. Und aus, wie du das mal sagst, aus jeder Seite könnte man 5 Seiten machen, wenn man dann vielleicht nochmal das ein oder andere Beispiel nehmen würde oder es ein bisschen länger formulieren würde. Aber das spart er sich, das hat er wahrscheinlich vorher beim Denken gemacht und schreibt das dann sehr dicht. Also es ist wie so ein ZIP-Datei im Grunde, so ein Buch von dem. Und das ist so komprimiert, das muss man erstmal wieder dreimal lesen, um es zu entpacken und dann verstehen zu können. Also machen wir auf jeden Fall mal eine richtig schöne Folge nur dazu. Aber ein Punkt beschäftigt mich zurzeit sehr, ein ganz konkreter Punkt. Kannst du ja gleich mal vielleicht was sagen, wie suffizient das wäre. Die Friseure haben ja zurzeit auch geschlossen. Ich war, glaube ich, 1,5 Wochen vor Krisenmodus noch beim Friseur. Habe ich auch mal erzählt, ich finde Friseur unglaublich unangenehm, da zu sein.
Warum?
Also ich weiß es nicht, es muss irgendwas Tiefenpsychologisches sein. Ich weiß, als Kind hat meine Mama mir mal...
Hat er mir
das Ohr abgeschnitten. was das Maskentragen? Nein. Ich glaube, Mama hat mir immer die Haare geschnitten. So, wir hatten ja früher nichts. Also damals
kommt die Sache näher, ja.
Und ich weiß, ich irgendwie als Teenager oder irgendwie mit 10, 11, 12 war ich mal dann doch beim Friseur, wahrscheinlich weil ich das dann doch mal irgendwie wollte oder Mama krank war, keine Ahnung. Und das war so ein ganz komischer Friseur. Das war ein super heißer Sommer und da muss ich da irgendwie erstmal alleine gehst du dann als sehr junger Mensch, ich glaube, das war wirklich noch vor Pubertät, zu so einem fremden Laden hin, klingelst dann da an, dann musst da irgendwie in die zweite Etage hoch, das war so umgebaute Privatwohnung, viele Fliesen und dann so eine alte Dame, die mir dann irgendwie an den Kopf ging. So, also das hat sich wahrscheinlich nicht so positiv eingeprägt. Ich glaube, beim ersten Zahnarztbesuch sind halt deine Eltern mit dabei. So, aber beim Friseur war das damals nicht der Fall. Irgendwie, Friseur, das finde ich unangenehm bis heute. Das ist auch dieses Smalltalken da. Also es gibt Menschen, die machen das gerne, für die ist das auch total sozialer Kontakt, aber mich übers Wetter unterhalten, während mir irgendwie jemand die Haare schneidet. Also das ist mega unangenehm. Und ich versuche das immer rauszuzögern, solange es geht. Aber ich habe leider auch den Effekt, wenn meine Haare zu lang werden, schlägt das auf meine gute Laune um. Also es nervt irgendwann so sehr, dass ich schlechte Laune kriege. Das ist dann so krass, dass ich bis 12 Uhr super schlechte Laune habe, alle hier nur anmotze. Und 13 Uhr Friseurtermin, kommen wir zurück und alles ist gut und entspannt und ich bin lustig und also das ist wirklich krass. Und das geht jetzt zurzeit nicht. Deswegen überlege ich mir jetzt, die Haare selber zu schneiden. So, jetzt habe ich nicht so eine Nico Pech-Frisur, sondern die ist ein bisschen länger, sodass ich zumindest irgendwie mit zwei Haarlängen arbeiten müsste. Ich habe klugerweise, bevor es richtig losging, also alle haben Klopapier gekauft und ich bin nach Hause gekommen mit einer Haarschneidemaschine. Meine Freundin hat ein bisschen gelacht.
Was ist denn eine Haarschneidemaschine?
Also so ein Rasierer.
Ach so, okay, ja? Also ein Haarschneider.
Ein Haarschneider, genau. Der war irgendwie da zu kaufen. So ein Akku-Ding. Freundin hat ein bisschen geschmunzelt, so weil... alle kaufen Klopapier und Nudeln und der Freund kommt mit der Haarschneide nach Hause. Ich dachte, ja, mal gucken, wie lange die Krise anhält, ne? Wer dann am Ende lacht. und jetzt bin ich irgendwie dran. Ich muss mir irgendwie über Ostern so ein bisschen die Haare schneiden. Und ich, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Eigentlich ist das wahrscheinlich total banal, so sich selber die Haare zu schneiden. Aber wenn man das noch nie getan hat, muss man sich da irgendwie, glaube ich, rantasten. Und ich habe heute schon Geheimnis, mal ganz vorsichtig nur mal gefühlt, wie sich das anfühlt, mit einer Schere die eigenen Haare abzuschneiden. Fühlt sich total strange an. Aber da werde ich mich jetzt mal ein bisschen rantasten. Was sagst du zum Thema Haare schneiden?
Also daran merkt man so den Unterschied. Ich bin ja der größte Nico Pech Fanboy, ja, der so draußen rumwandelt und dann natürlich auch die gleiche Frisur. Nee, also als ich irgendwann mal dann doch der Wahrheit nicht mehr davonrennen konnte, habe ich dann immer gemerkt, okay, das Haupthaar auf dem Kopf an manchen Stellen wird etwas lichter. Und es sah einfach irgendwie doof aus, wenn man dann irgendwie lange Haare hat und dann irgendwie so oben in der Mitte irgendwie so ein bisschen weniger. Und das wird dann immer weniger. Und dann irgendwann habe ich gesagt, also das kann ich irgendwie nicht mehr machen. Also das sieht man in den Videos zum Beispiel von mir vor ein paar Jahren nicht, weil wenn man von vorne drauf guckt, sieht man es nicht. Aber sobald ich den Kopf so ein bisschen runter machen würde, wird man eben halt sehen, okay, da ist ein bisschen weniger. Und da finde ich jetzt lachhaft, wenn du dann irgendwie drumherum irgendwie alles so ignorierst, ja, alles ist gut, nichts ist schlimm oder so. Und ich fand's einfach dumm. Ich hätte wie so ein Pastor so ein Ding oben drauflegen können. Das hätte wahrscheinlich noch gewirkt. Aber am Ende habe ich dann gesagt, okay, vielleicht nehme ich mal den Haarschneider, den ich sowieso irgendwie besessen habe zu dem Zeitpunkt und habe dann mal irgendwie ganz vorsichtig mit, ich glaube, 12 Millimeter angefangen. Ich wusste, dass wenn mein Friseur da dran geht, dass der auch irgendwie so mit 12 oder 15 Millimeter oder sowas da dran gegangen ist, weil der macht ja auch dann irgendwie die Seiten zumindest mit einer Schneidemaschine immer. Und habe gesagt, okay, komm, dann einfach durch damit. Ne? Und dann fand ich das auch okay. Und ich habe mich dann so ein bisschen immer weiter vermindert, was die Länge angeht. Und ich bin jetzt irgendwie bei 6 Millimetern angekommen. Das mache ich irgendwie so alle 2-3 Wochen mal. Also wenn man jetzt so guckt, das ist so langsam an der Grenze bei mir, dass ich irgendwie auch mal wieder das machen möchte. Und
ich kann die Hohlräder jetzt schlecht sehen, aber.
Ja, das stimmt. Aber ich sehe jetzt nicht aus wie einer von den Hottentotten, aber. Ich merke halt, dass es dann so ein bisschen zu lang ist für mich oder so. Und man merkt es dann schon, wenn man dann sich einmal die Haare dann wieder geschnitten hat, dass es dann irgendwie ein bisschen akkurater aussieht. Ja, und dann habe ich eben halt gesagt, okay, das habe ich dann 2-3 Mal gemacht, habe gesagt, okay, es ist ganz gut. Wobei der Haarschneider, den ich da hatte, der war wirklich nix. Das war so aus so einem Drogeriemarkt im Eingang, eben halt so ein Akku-Dingen. Und da habe ich dann gesagt, okay, es ist jetzt klar, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr zum Friseur gehe, außer ich liege kurz vor der Kiste oder nach der Kiste. Und von daher habe ich dann irgendwie mir mal, ich glaube, 40 € oder was in der Hand genommen und habe mir einen guten Schneider gekauft. Im lokalen Einzelhandel. Und das Ding benutze ich jetzt auch seit, ich glaube, über 1,5 Jahren oder ja, ein Vierteljahr oder sowas. Und ich bin damit super zufrieden. Natürlich am Anfang war immer die Frage, oh, sieht das aus, sieht das nicht aus? Ist natürlich auch, wenn man dann so einen radikalen neuen Haarschnitt hat, ist das so mal für das Umfeld ein bisschen doof. Und für einen selber dann auch, weil man ja dann vor seinem Umfeld das noch verteidigen muss, weil sie alle sagen, oh, vorher sah das besser aus. Aber gut, im Endeffekt habe ich mich dann dran gewöhnt, das Umfeld hat sich dran gewöhnt. Und jetzt schneide ich mir irgendwie alle 2, 3, 4 Wochen meine Haare eben halt selber. Muss man natürlich ein bisschen gucken, an manchen Stellen, da kommt man nicht so gut hin, beziehungsweise wenn man da hinkommt, dann sieht man jetzt nicht, ob man vielleicht nicht ein Stückchen vergessen hat. Deswegen, so die ersten 2, 3 Mal habe ich dann gemerkt, okay, da unten ist noch irgendwie eine Stelle, wo ich gar nichts hatte. Und dann sah ich irgendwie, habe ich so einen halben Fukuhila gehabt und das war jetzt ja auch nicht das, was man haben möchte. Vor allem dann oft nur auf einer Seite. Und am besten, ich meine, man hat ja eine Freundin oder irgendwie sowas, einfach mal fragen, ist halt alles hinten korrekt oder da habe ich da irgendwas nicht gemacht und so. Drückt man der mal eben halt den Haarschneider kurz in die Hand, dass die mal darüber geht oder sowas. Aber das ist natürlich bei mir sehr einfach, weil ich nur eine Länge eben halt für alles mache und dann ist gut. Aber selbst wenn man irgendwie 2 Längen macht oder so, ich glaube, da kann man mit Sicherheit irgendwie ein YouTube-Tutorial finden oder sowas, wo man dann sagt, okay, man nimmt die Seite. Ich meine, wir haben ja alle den gleichen Schnitt gehabt als Männer, mehr oder weniger mit kurzen Haarschnitt, also die Seiten kurz und oben ein bisschen länger. Dann nimmst du halt 2 verschiedene Längen und gehst einmal eine Seite durch und dann guckst du mal wieder, dass du die Kante irgendwie richtig hinkriegst und dann machst du oben nochmal und dann ist, glaube ich, das Thema gegessen. Also ich glaube, mit Übung geht das.
Ja, und wo du gerade YouTube sagst, also ich habe es auch nicht glauben wollen, aber es gibt auch bei YouTube da eine ganz eigene kleine Welt von Leuten, die das halt als Kanal für sich entdeckt haben, zu zeigen, wie man sich selbst die Haare schneidet. Das kann also auch durchaus für Mädels total attraktiv sein. So, ich glaube, da ist es vielleicht sogar noch mal ein bisschen einfacher, weil man halt dann halt da schneidet, wo man auch wirklich was sieht. So Hinterkopf vielleicht nicht. Aber da gibt's ganz viele Tutorials und ne, das ist dann auch wieder so ein Stück Selbstwirksamkeit, wenn man sagen kann, ja, ich kann das selber, ich mache das selber. Und bei Mädels sind es halt auch mal nochmal ganz andere Kosten als bei uns. Irgendwie, ich zahle irgendwie für meinen Haarschnitt, weiß ich nicht, 15 € oder so. Mhm. Ist natürlich auch 15 € mehr, als es selber machen. Aber die Preise, die Mädels da teilweise bezahlen müssen, würde ich nicht zahlen wollen. Mhm. Vielleicht kann das für die eine andere Hörerin dann auch nochmal jetzt in der Krise eine Option sein, sich einfach damit zu beschäftigen und vielleicht klein anzufangen. Und was mich sofort immer zu dem Minimalismus Vorwurf bringt, dass wir die Wirtschaft irgendwie kaputt machen. Ja. Ne? Das ist immer dieses Ding, so wenn wir alle Minimalisten wären, dann wäre das ja so wie jetzt.
Ja, also zu dem ganzen wirtschaftlichen Punkt kann ich nur so weit sagen, es wird mit Sicherheit in Zukunft der Postwachstumsökonomie oder dem Herrn Pech vorgeworfen, hier sehen Sie ja, das hat alles nicht funktioniert, wenn man irgendwie so einen Shutdown macht und dann kann man das halt alles nicht machen, weil alles den Bach runtergeht. Da wird natürlich vergessen, dass solche Änderungen, die in so eine Postwachstumsökonomie führen würden, langfristig angelegt werden müssen und langfristig auch Änderungen passieren müssen, sowohl im eigenen Verhalten als auch im gesellschaftlichen Verhalten, als auch in der wirtschaftlich, also beziehungsweise auch wirtschaftlich. Und ich kann dazu nur sagen, wenn man mal so überlegt, vor weiß nicht wie viel Jahren, 30, 40 Jahren oder sowas, da war der Hauptteil, der da draußen an Arbeit verrichtet wurde, wirklich Arbeit, also sprich Industrie oder irgendwelche Herstellung oder irgendwie sowas. Das Ganze ist alles abgewandert nach China oder in andere Länder, wo eben halt der Lohn billiger ist. Was blieb dann eben halt übrig? Es wurde propagiert, dass wir ja eine Dienstleistungsgesellschaft sind. Und dann bist du ja genau bei dem Friseur. Und damit sind dann natürlich auch gesellschaftliche Normen eingegangen, dass man eben halt sagt, okay, ich muss halt mein Essen nicht selber kochen, sondern ich kann ja eben halt das außerhalb kochen oder kaufen. Oder ich treffe mich nicht mehr zu Hause mit dem Freund oder der Freundin zum Reden einmal die Woche, sondern wir treffen uns in der Systemgastronomie und reden dann da miteinander, wo was natürlich irgendwie auch schwierig ist, wenn das da viel zu laut ist. Oder jetzt halt der Friseur, ne? Man geht dann halt nicht alle 3 Monate mal zum Friseur, sondern man geht halt jeden Monat zum Friseur. Dass das natürlich dann gesellschaftliches Ansehen eben halt steigert oder eben halt auch fällt, wenn man eben halt alle 3 Monate vielleicht nur geht. Oder wie du sagst, ja, es ist ein bisschen zu lang und ich fühle mich damit unwohl. Das ist ja im Endeffekt ein erlerntes Verhalten, was von unserer Gesellschaft oder sowas uns beigebracht wird oder so gesellschaftliche Normen, denen wir versuchen zu entsprechen. Und da ist es eben halt gerade bei uns Minimalisten schon wichtig, beziehungsweise generell wichtig, dass man sich von solchen Sachen frei macht und sagt, okay, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, ob jemand mir jetzt sagt, dass meine Frisur ihm gefällt oder nicht, sondern mir muss das gefallen, ich muss mich damit wohlfühlen. Dann kann mir eigentlich total egal sein, was ein anderer darüber denkt. Und das ist eben halt das, glaube ich, Wichtigste. Wenn ich mich mit 3 Hosen wohlfühle oder mit 2 Hosen wohlfühle, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ich muss nicht, nur weil der ganze Primarkt voller Hosen ist, jede Woche eine neue Hose kaufen. Ich war ja, ich weiß nicht, ob du die Werbung auch gesehen hast, es gab ja vor kurzem mal so eine Werbung auf Instagram, die echt mir als Betrachter dieser Werbung gezeigt hat, dass man ja Wäsche auch waschen kann. Ich war perplex, das war wirklich grandios, diese Werbung. Und ich hab da gesessen, ich hab mir im Kopf gestellt und gesagt, kann nicht sein. Man kann natürlich Kleidung waschen. So.
War das jetzt wirklich ernst?
Nein, es war eine Waschmittelwerbung. Okay. Da saß so ein Mensch auf so einer Waschmaschine, war am Wackeln und war am Erzählen, dass wir ja unsere Schränke voller Gold haben, weil wir eben halt Kleidung da drin haben, die man ja auch waschen kann. Ich habe da gesessen und habe gesagt, irgendwie die Welt ist falsch.
So eine Anti-Werbung.
Ja, und genau das ist eben halt der Punkt. Wenn wir jetzt eben halt, klar, alle nicht mehr zum Friseur gehen oder alle 3 Monate zum Friseur gehen, dann wird er natürlich auch keine Arbeit haben. Und das ist eben halt das, was dann in der Postwachstumsökonomie passieren muss, dass dann Ausgleichshandlungen passieren, dass der Fernseher nicht mehr alle 2 Jahre ausgetauscht wird, sondern nur noch alle 6 Jahre oder 8 Jahre. Dass man nicht 3-mal im Jahr in Urlaub fährt, sondern nur noch 1-mal. Und also sprich, weniger ausgibt, weniger möchte. Was natürlich dann auch generell wiederum schwierig ist, weil wir da die ganzen Sachen machen, wie ich gerade auch schon gesagt habe, um eben halt in der Gesellschaft bestehen zu können. Na, wenn jetzt in der Firma irgendwie alle Leute von irgendeiner TV-Serie reden und man steht dann da und kann nicht mitreden, dann ist man ja auch geneigt, die vielleicht dann zu schauen, um mitreden zu können. Also so eine Art gesellschaftlicher Druck. Und ja, das ist so ein Problem, da muss man vielleicht am Anfang drüber stehen können und sagen können, Mut zur Lücke, nein, habe ich nicht. Oder eben halt auf lange Sicht, dass sich gesellschaftliche Normen ändern. Ja, und das ist eben halt so der Hintergrund, wie ich finde. Ich weiß nicht, was du dazu denkst.
Ja, absolut. Und es braucht halt alles auch seine Zeit, selbst wenn man das will. Ich meine, wir sind beide jetzt Minimalisten, die das schon sehr lange tun. Ich mache das jetzt seit 2006 und das dauert halt einfach sehr lange, vor allem wenn man in einem sozialen Verbund lebt, namens Gesellschaft, wo halt andere dir auch irgendwie immer wieder sagen, so, ja, macht man das so? Weiß ich nicht. Da muss man dann wirklich üben, da drüber zu stehen. Eigentlich ist das ja was unsere jetzige Kultur uns irgendwie immer sagen möchte. Also wir finden Serien total cool, wo der Held macht, was er will, wo er total individuell ist. Aber trotzdem, das merke ich auch an mir, komme ich dann in komische Gefühle rein, wenn ich auf der Arbeit höre, dass eine Arbeitskollegin zu mir sagt, boah, letztens die andere Arbeitskollegin meinte, hat der eigentlich nur einen Pullover? So, wo ich dann froh war, weil ich gehe halt relativ offen so mit meinem Leben um und auf der Arbeit wissen das im Grunde auch alle, dass ich halt so minimalistisch lebe wie irgendwie möglich. Übrigens schöne Grüße an alle Arbeitskollegen, die das jetzt auch gerade hören. Ich mache nie Werbung für meinen Podcast gemacht, aber irgendwie hat mich mal wohl jemand gegoogelt und dann kommt man darauf. Jetzt hören das schon so 2, 3, 4 Leute bei mir. Und die Kollegin hatte, war dann halt auch so cool und sagt so, ja, der lebt halt minimalistisch und vielleicht hat er wirklich nur den einen. So, ist natürlich Quatsch, ich habe ein paar mehr. Aber da muss man dann halt wirklich, ja, wie man so immer schön sagt, so drüberstehen oder das auch mit einem Lächeln nehmen. Und aber das sind Übungsprozesse. Mhm. So, und die dauern halt alle sehr lange. Und das, was wir jetzt gerade erleben, hat halt nichts mit Übungsprozess oder nur einer Entwicklung zu tun, sondern das war wirklich bei Disaster jetzt, dass viele Menschen jetzt plötzlich suffizient leben müssen. Und ich habe ja immer ganz gerne dieses Bild von der Fallhöhe. Und ich finde, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie in so einem Hochhaus. Ich bin selbst in einem Hochhaus groß geworden, viele Stockwerke. Und wenn ich jetzt im dritten oder vierten Stock wohne und da fängt was an zu kokeln und ich weiß, da wird es bald brennen, dann kann ich entweder sagen so, ja, ich bleib hier aber sitzen und mach weiter wie bisher, weil die anderen bleiben ja auch alle sitzen und machen weiter wie bisher, dann kann es sein, dass ich am Ende aus dem Fenster in ein Sprungtuch springen muss. Mhm. Das ist ziemlich hui. Ich kann aber auch sagen, ach komm, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, ich nehme meine Schuhe, ich ziehe meine Jacke an, ich nehme meine drei Sachen, die mir wichtig sind, ich gehe mal die Treppe runter, ganz gemütlich, das dauert dann 10 Jahre und dann bin ich plötzlich unten angekommen und habe gar nicht irgendwie Angst gehabt oder es war gar nicht anstrengend, da hinzukommen, wenn gerade die Feuerwehr ankommt.
Ja, und da ein ganz netter Gedanke aus dem Buch Olydis Less, dass nämlich wir ja selber entscheiden, wie hoch diese Fallhöhe ist, wenn ich mich jetzt dran gewöhnt habe, also auch als Gesellschaft, wenn ich mich jetzt dran gewöhnt habe, dass ich 4-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr in Urlaub fliege und dann jetzt auf einmal die Flughäfen zu sind und nicht mehr geflogen wird, dann habe ich natürlich eine höhere Fallhöhe, als wenn ich gewohnt bin, alle 3 Jahre einmal in Urlaub zu fahren. Und nicht zu fliegen. So. Und mit jedem Schritt Wachstum und mehr Wohlstand oder vermeintlichen Wohlstand erhöhen wir eben halt genau diese Fallhöhe. Mit jedem einzelnen Schritt. Wenn dann eben halt der Dönermann nicht mehr aufhat und ich nicht weiß, wie ich mir Nudeln koche, habe ich ein Problem. Und das ist immer genau der Punkt. Je höher man in diesem Hochhaus ist, desto schwieriger komme ich da raus, wenn es irgendwie kriselt.
Genau. Und ja, das ist übrigens auch für, weiß nicht, ob ich da für dich mitsprechen kann, auch für Leute, die ja schon lange machen. Es gibt halt auch immer wieder kleine Rückschritte. So, ich hatte mir ja jetzt meine schnurlosen Kopfhörer zum Beispiel, waren so ein klassischer Rückschritt im Grunde. Du hast das damals auf dem Stammtisch so gesagt, als ich gesagt habe, ja, beim Sport ist aber schon sehr bequem, das so zu haben. Ja, sagtest du, ja, ist ein Luxusproblem, da will sich einer nicht die Schnur unterm T-Shirt herziehen. Ne? Ich habe jetzt halt auch die Erfahrung gemacht, so es fühlt sich halt dann doof an, wenn man die Fallhöhe erhöht hat. Man hat sich an so schnurlose Dinger gewöhnt, die auch recht teuer sind. Und die gehen einfach nach 3-4 Monaten dann kaputt, was sie ja nicht sollen. Und dann ist es ganz gut. Also dann gibt es entweder den Reflex, ja komm, ich kaufe mir halt sofort neue. Oder aber, und das war bei mir so eher der Punkt, dass ich gesagt habe, so, ja, man muss halt auch loslassen können und sich davon auch wieder befreien können. Ist ja auch was Minimalistisches, wenn man sagt, so ich habe so ein Mindset, wenn was verloren geht, was mir wichtig ist, dann komme ich da trotzdem gut drüber hinweg. Und mittlerweile bin ich gedanklich schon an dem Punkt, wo ich ganz oft wieder normale benutze und wo ich genau weiß, wenn die jetzt kaputt gehen, werde ich mir auch keine wahrscheinlich neuen holen.
Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, über den wir jetzt gleich im Anschluss an diese Aufnahme in der Aufnahme für meinen Podcast reden, weil ich mir nämlich genau solche Fragen aktuell stelle, was ich eben halt brauche, vor allem so Technik oder auch an Geräten oder dergleichen, was ich wirklich brauche, was vielleicht nur Tullux ist und wo der Unterschied ist, ob ich es wirklich brauche oder nicht. Und das ist was mich nämlich gerade umtreibt. Und da kommen wir, wie gesagt, in meiner Aufnahme gleich zu. Ja. Gibt es denn noch was, was dich heute beschäftigt oder?
Nee, ich glaube, das wäre eigentlich auch eine ganz gute Überleitung in die nächste Folge. Ich muss nochmal ganz kurz mir, wie sagt man jetzt neuerdings, die Hände waschen gehen.
Ja, genau.
Und dann können wir ja gleich nochmal, machen wir gleich weiter. Okay,
dann sage ich Dankeschön.
Fürs Gespräch. Bis dann. Tschüss.